Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
DRS 2, Lesung im 2. Mit Arthur Schnitzlers Novelle Spiel im Morgengrauen von 1926, heute Teil 7. Der junge österreichische Leutnant Wilhelm Kaster hat sich beim Glücksspiel völlig verschuldet und steht unter dem großen Druck, innerhalb kürzester Frist eine enorme Geldsumme zurückzahlen zu müssen. Dabei hat er sich auf das Spiel nur eingelassen, um einen Bekannten aus der Patsche zu helfen, der am Arbeitsplatz eine Veruntreuung begangen hatte. In der Not hat Kaster den Kontakt zu seinem einzigen Verwandten, Onkel Robert, wieder aufgenommen. Lange hat er ihn nicht mehr gesehen und nicht mitbekommen, dass der Onkel jetzt mit einer blutjungen Frau verheiratet ist, die er im Nachtleben kennengelernt hat. Sie heißt Leopoldine. Auch Wilhelm Kaster ist einmal mit ihr zusammen gewesen, hat eine Nacht mit ihr verbracht und sie dafür bezahlt. Der Onkel hat sein Vermögen auf sie überschrieben und sie bezahlt ihm monatlich eine knapp bemessene Rente aus. Der Onkel kann also nicht helfen. Nur von Leopoldine ist jetzt noch Hilfe zu erwarten. Wilhelm sucht sie auf, aber sie will sich nicht gleich entscheiden und vertröstet den Bittgänger auf den Abend. Es liest Maria Becker.
Während der kurzen Zeit, die Willi bei Leopoldine verbracht hatte, war er durch so wechselnde Stimmungen der Ermutigung, der Hoffnung, der Geborgenheit und neuer Enttäuschung gegangen, dass er die Treppe wie benommen hinabstieg. Im Freien erst gewann er einige Klarheit wieder, und nun schien ihm seine Angelegenheit im Ganzen nicht ungünstig zu stehen. Dass Leopoldine, wenn sie nur wollte, in der Lage war, sich für ihn das Geld zu verschaffen, war zweifellos. Dass es in ihrer Macht lag, ihren Rechtsanwalt zu bestimmen, wie es ihr beliebte, dafür war ihr ganzes Wesen Beweis genug. Dass endlich in ihrem Herzen noch etwas für ihn sprach. Dieses Gefühl wirkte so stark in Willi nach, dass er sich im Geist eine lange Frist überspringend plötzlich als Gatten der verwitweten Frau Leopoldine Wilram, nunmehrige Frau Majorin Kaster, zu erblicken glaubte. Doch dieses Traumbild verblasste bald, während er in Sommermittagsschwüle durch mäßig belebte Gassen eigentlich ziellos dem Ring zuspazierte. Er erinnerte sich nun wieder des unerfreulichen Büroraums, in dem sie ihn empfangen hatte, und ihr Bild, um das eine Weile hindurch eine gewisse weibliche Anmut geflossen war, nahm wieder den harten, beinahe strengen Ausdruck an, der ihn in manchen Momenten eingeschüchtert hatte. Doch wie es immer kommen sollte, noch viele Stunden der Ungewissheit lagen vor ihm, und auf irgendeine Weise mussten sie hingebracht werden. Es kam ihm der Einfall, sich, wie man das so nennt, einen guten Tag zu machen, und wenn, ja, gerade wenn es der letzte wäre. Er entschloss sich, das Mittagessen in einem vornehmen Hotelrestaurant einzunehmen, wo er seinerzeit ein paar Mal mit dem Onkel gespeist hatte, ließ sich in einer kühlen, dämmerigen Ecke eine vortreffliche Mahlzeit servieren, trank eine Flasche herbsüßen ungarischen Weins dazu und geriet allmählich in einen Zustand von Behaglichkeit, gegen den er sich nicht zu wehren vermochte. Mit einer guten Zigarre saß er noch geraume Zeit, der einzige Gast, in der Ecke des Samtdivans, duselte vor sich hin, und als ihm der Kellner echte ägyptische Zigaretten zum Kauf anbot, nahm er gleich eine ganze Schachtel. Es war ja alles egal. Schlimmstenfalls vererbte er sie seinem Burschen. Als er wieder auf die Straße trat, war ihm nicht anders zumute, als wenn ihm ein einigermaßen bedenkliches, aber doch im Wesentlichen interessantes Abenteuer bevorstünde, etwa ein Duell. Und er erinnerte sich eines Abends, einer halben Nacht, die er vor 2 Jahren mit einem Kameraden verbracht hatte, der am nächsten Morgen auf Pistolen antreten sollte. Zuerst in Gesellschaft von ein paar weiblichen Wesen, dann mit ihm allein unter ernsten, gewissermaßen philosophischen Gesprächen. Ja, so ähnlich musste dem damals zumute gewesen sein. Und dass die Sache damals gut ausgegangen war, erschien Willi eine günstige Vorbedeutung. Er schlenderte über den Ring, ein junger, nicht übermäßig eleganter Offizier, aber schlank gewachsen, leidlich hübsch, und den jungen Damen aus verschiedensten Kreisen, die ihm begegneten, wie er an manchem Augenaufschlag bemerkte, ein nicht unerfreulicher Anblick. Vor einem Kaffeehaus im Freien trank er einen Mokka, rauchte Zigaretten, blätterte in illustrierten Zeitungen, musterte die Vorübergehenden, ohne sie eigentlich zu sehen, und allmählich erst, ungern, aber mit Notwendigkeit, erwachte er zum klaren Bewusstsein der Wirklichkeit. Es war 5 Uhr. Unaufhaltsam, wenn auch allzu langsam, schritt der Nachmittag weiter vor. Nun war es wohl das Klügste, sich nach Hause zu begeben und eine Weile der Ruhe zu pflegen, soweit das möglich war. Er nahm die Pferdebahn, stieg vor der Kaserne aus und ohne irgendwelche unwillkommene Begegnung gelangte er über den Hof zu seinem Quartier. Josef war im Vorzimmer beschäftigt, die Garderobe des Herrn Leutnant in Ordnung zu bringen, meldete gehorsamst, dass sich nichts Neues ereignet habe, nur der Herr Bogner sei da gewesen, schon am Vormittag, und habe seine Visitenkarte dagelassen. »Was brauche ich dem seine Karten?« sagte Willi unwirsch. Die Karte lag auf dem Tisch. Bogner hatte seine Privatadresse darauf geschrieben. »Piaristengasse 20. Gar nicht weit«, dachte Willi. »Was geht mich das übrigens an, ob er nah oder weit wohnt, der Narr? Wie ein Gläubiger lief er ihm nach, der zudringliche Kerl.« Willi war nah daran, die Karte zu zerreißen, dann überlegte er sich's doch, warf sie nachlässig auf die Kommode hin und wandte sich wieder an den Burschen. Am Abend zwischen 7 und 8 würde jemand nach ihm, nach dem Herrn Leutnant Kastar, fragen. Ein Herr, vielleicht ein Herr mit einer Dame, möglicherweise auch eine Dame allein. Verstanden? Jawohl, Herr Leutnant. Willi schloss die Tür hinter sich, streckte sich auf das Sofa hin, das etwas zu kurz war, so dass seine Füße über die niedere Lehne herabbaumelten, und sank in den Schlaf wie in einen Abgrund. Es dämmerte schon, als er durch ein unbestimmtes Geräusch erwachte, die Augen aufschlug und eine junge Dame in einem blau-weiß getupften Sommerkleid vor sich stehen sah. Schlaftrunken noch erhob er sich, sah, dass mit einem etwas ängstlichen Blick, wie schuldbewusst, sein Bursche hinter der jungen Dame stand, und schon vernahm er Leopoldinens Stimme. »Verzeihen Sie, Herr Leutnant, dass ich Ihrem Herrn Burschen nicht erlaubt habe, mich anzumelden. Aber ich habe lieber gewartet, bis Sie von selbst aufwachen.« »Wie lange mag sie schon dastehen?« dachte Willi. »Und was ist denn das für eine Stimme? Und wie sieht sie aus? Das ist doch eine ganz andere als die von Vormittag. Sicher hat sie das Geld mitgebracht.« Er winkte dem Burschen ab, der gleich verschwand, und zu Leopoldine gewendet: »Also, gnädige Frau, bemühen sich selbst. Ich bin sehr glücklich. Bitte, gnädige Frau.« Und er lud sie ein, Platz zu nehmen. Sie ließ einen hellen, beinahe fröhlichen Blick im Zimmer herumgehen und schien mit dem Raum durchaus einverstanden. In der Hand hielt sie einen weißblau gestreiften Schirm, der ihrem blauen, weißgetupften Foulardkleid vortrefflich angepasst war. Sie trug einen Strohhut von nicht ganz moderner Fasson, breitrandig, nach Florentiner Art, mit herabhängenden künstlichen Kirschen. »Sehr hübsch haben Sie es da, Herr Leutnant«, sagte sie, und die Kirschen schaukelten an ihrem Ohr hin und her. »Ich habe mir gar nicht vorgestellt, dass Zimmer in einer Kaserne so behaglich und nett ausschauen können.« »Sind nicht alle gleich«, bemerkte Willi mit einiger Genugtuung, und sie ergänzte lächelnd: »Es wird wohl im Allgemeinen auf den Bewohner ankommen.« Willi, verlegen und froh erregt, rückte Bücher auf dem Tisch zurecht, schloss den schmalen Schrank ab, dessen Tür ein wenig geklafft hatte, und plötzlich bot er Leopoldine aus der im Hotel gekauften Schachtel eine Zigarette an. Sie lehnte ab, ließ sich aber leicht in die Ecke des Divans sinken. »Entzückend sieht sie aus«, dachte Willi. »Eigentlich wie eine Frau aus guten bürgerlichen Kreisen. Sie erinnerte so wenig an die Geschäftsdame von heute Vormittag als an den Wuschelkopf von einst. Wo mochte sie nur die 11.000 Gulden haben? Als erriete sie seine Gedanken, sah sie lächelnd, spitzbübisch beinahe, zu ihm auf und fragte dann scheinbar harmlos: »Wie leben Sie denn immer, Herr Leutnant?« Und da Willi mit der Antwort auf ihre doch gar zu allgemein gehaltene Frage zögerte, erkundigte sie sich im Einzelnen, ob sein Dienst leicht oder schwer sei, ob er bald avancieren werde, wie er mit seinen Vorgesetzten stehe und ob er oft Ausflüge in die Umgegend unternehme, wie zum Beispiel am vorigen Sonntag. Willi entgegnete, Mit dem Dienst sei es bald so, über seine Vorgesetzten habe er sich im Allgemeinen nicht zu beklagen, insbesondere der Oberstleutnant Wisotzki sei sehr nett zu ihm, ein Avancement sei vor 3 Jahren nicht zu erwarten, zu Ausflügen habe er natürlich wenig Zeit, wie sich die gnädige Frau denken könne, nur eben an Sonntagen, wozu er einen leichten Seufzer vernehmen ließ. Leopoldine bemerkte darauf, den Blick freundlich zu ihm erhoben, denn er stand noch immer durch den Tisch von ihr getrennt gegenüber. Sie hoffe, dass er seine Abende auch nützlicher zu verwenden wisse als am Kartentisch. Und nun hätte sie wohl ungezwungen anknüpfen können. Ja, richtig, Herr Leutnant, dass ich nicht vergesse hier die Kleinigkeit, um die Sie mich heute Morgen angingen, aber kein Wort, keine Bewegung, die so zu deuten war. Sie sah immer nur lächelnd, wohlgefällig zu ihm auf, und ihm blieb nichts anderes übrig, als die Unterhaltung mit ihr weiterzuführen, so gut es ging. So erzählte er von der sympathischen Familie Kessner und der schönen Villa, in der sie wohnten, von dem dummen Schauspieler Elrief, von dem geschminkten Fräulein Rioschek und von der nächtlichen Fiakerfahrt nach Wien. In netter Gesellschaft, hoffentlich, meinte sie. Oh, keineswegs, er sei mit einem seiner Spielpartner hereingefahren. Nun erkundigte sie sich scherzhaft, ob das Fräulein Kessner blond oder braun oder schwarz sei. Das wisse er selbst nicht genau, antwortete er, und sein Ton verriet absichtsvoll, dass es in seinem Leben keinerlei Herzenssachen von irgendwelcher Bedeutung gäbe. Ich glaube überhaupt, gnädige Frau, Sie stellen sich mein Leben ganz anders vor, als es ist. Teilnahmsvoll, die Lippen halb geöffnet, sah sie zu ihm auf. »Wenn man nicht so allein wäre«, fügte er hinzu, »könnten einem so fatale Dinge wohl nicht passieren.« Sie hatte einen unschuldig fragenden Augenaufschlag, als verstünde sie nicht recht. Dann nickte sie ernst, aber auch jetzt benützte sie die Gelegenheit nicht. Und statt von dem Geld zu reden, das sie doch jedenfalls mitgebracht hatte, oder einfacher noch ohne viel Worte die Banknoten auf den Tisch zu legen, bemerkte sie, »Allein sein und allein sein, das ist zweierlei.« »Das stimmt«, sagte er. Und da sie darauf nur verständnisvoll nickte und es ihm immer nur banger wurde, wenn die Unterhaltung stockte, entschloss er sich zu der Frage, wie es ihr denn immer gegangen sei, ob sie viel Schönes erlebt habe, und er vermied es, des älteren Herrn Erwähnung zu tun, mit dem sie verheiratet und der sein Onkel war, ebenso wie er es unterließ, vom Hornig zu reden oder gar von einem gewissen Hotelzimmer, mit schadhaften Jalousien und rot durchschimmerten Kissen. Es war ein Gespräch zwischen einem nicht sonderlich gewandten Leutnant und einer hübschen jungen Frau der bürgerlichen Gesellschaft, die beide wohl allerlei voneinander wussten. Recht verfängliche Dinge, einer von dem anderen, die aber beide ihre Gründe haben mochten, an diese Dinge lieber nicht zu rühren. Und wäre es auch nur aus dem Grunde, um die Stimmung nicht zu gefährden, die nicht ohne Reiz, ja nicht ohne Verheißung war. Leopoldine hatte ihren Florentiner Hut abgenommen und vor sich hin auf den Tisch gelegt. Sie trug wohl noch die glatte Frisur von heute Morgen, aber seitlich hatten sich ein paar Locken gelöst und fielen geringelt über die Schläfe hin, was nun ganz von ferne den einstigen Wuschelkopf in Erinnerung brachte. Es dunkelte immer tiefer. Willi überlegte eben, ob er die Lampe anzünden sollte, die in der Nische des weißen Kachelofens stand. In diesem Augenblick griff Leopoldine wieder nach ihrem Hut. Es sah zuerst aus, als hätte das weiter keine Bedeutung, denn sie war indes in die Erzählung von einem Ausflug geraten, der sie voriges Jahr über Mödling, Lilienfeld, Heiligenkreuz gerade nach Baden geführt hatte. Aber plötzlich setzte sie den Florentiner Hut auf, steckte ihn fest, und mit einem höflichen Lächeln bemerkte sie, dass es nun an der Zeit für sie sei, sich zu empfehlen. Auch Willi lächelte, aber es war ein unsicheres, fast erschrockenes Lächeln, das um seine Lippen irrte. Hielt sie ihn zum Besten? Oder wollte sie sich nur an seiner Unruhe, an seiner Angst weiden, um ihn endlich im letzten Augenblick mit der Kunde zu beglücken, dass sie das Geld mitgebracht habe? Oder war sie nur gekommen, um sich zu entschuldigen, dass es ihr nicht möglich gewesen war, den gewünschten Betrag für ihn flüssig zu machen? Und fand nur die rechten Worte nicht, ihm das zu sagen? Jedenfalls aber, das war unverkennbar, es war ihr Ernst mit der Absicht zu gehen und ihm in seiner Hilflosigkeit blieb nichts übrig, als Haltung zu bewahren, sich zu betragen wie ein galanter junger Mann, der den erfreulichen Besuch einer schönen jungen Frau erhalten und sich unmöglich darein finden konnte, sie mitten in der besten Unterhaltung einfach gehen zu lassen. »Warum wollen Sie denn schon fort?« fragte er im Ton eines enttäuschten Liebhabers und dringender. »Sie werden doch nicht wirklich schon fort wollen, Leopoldine.« »Es ist spät«, erwiderte sie. Und leicht scherzend fügte sie hinzu, »du wirst wohl auch etwas Gescheiteres vorhaben an einem so schönen Sommerabend.« Er atmete auf, da sie ihn nun plötzlich wieder mit dem vertrauten Du ansprach, und es war ihm schwer, eine neu aufsteigende Hoffnung nicht zu verraten. »Nein, er habe nicht das Geringste vor«, sagte er, und selten hatte er sich etwas mit gleich gutem Gewissen beteuern können. Sie zierte sich ein wenig, behielt den Hut vorerst noch auf dem Kopf, trat zu dem offenen Fenster hin und blickte wie mit plötzlich erwachtem Interesse in den Kasernenhof hinab. Dort gab es freilich nicht viel zu sehen. Drüben vor der Kantine um einen langen Tisch saßen Soldaten. Ein Offiziersbursche, ein verschnürtes Paket unter dem Arm, eilte quer durch den Hof. Ein anderer schob ein Wägelchen mit einem Fass Bier der Kantine zu. Zwei Offiziere spazierten plaudernd dem Tore zu. Willi stand neben Leopoldine, ein wenig hinter ihr. Ihr blau-weiß getupftes Foulardkleid rauschte leise. Ihr linker Arm hing schlaff herab. Die Hand blieb erst unbeweglich, als die seine sie berührte. Allmählich aber glitten ihre Finger leicht zwischen die seinen. Aus einem Mansardenzimmer gegenüber, dessen Fenster weit offen standen, drangen melancholisch die Übungsläufe einer Trompete. Schweigen. »Ein bisschen traurig ist es da«, meinte Leopoldine endlich. »Findest du?« Und da sie nickte, sagte er, »es müsste aber gar nicht traurig sein.« Sie wandte langsam den Kopf nach ihm um. Er hätte erwartet, ein Lächeln um ihre Lippen zu sehen, doch er gewahrte einen zarten, fast schwermütigen Zug. Plötzlich aber reckte sie sich und sagte, »jetzt ist es aber wirklich höchste Zeit. Meine Marie wird schon mit dem Nachtmahl warten.« »Haben Gnädigste die Marie noch nie warten lassen?« Und da sie ihn darauf lächelnd ansah, wurde er kühner und fragte sie, ob sie ihm nicht die Freude bereiten und bei ihm zu Abend essen möchte. Er werde den Burschen hinüberschicken in den Riedhof. Sie könne ganz leicht noch vor 10 zu Hause sein. Ihre Einwendungen klangen so wenig ernsthaft, dass Willi ohne weiteres ins Vorzimmer eilte, rasch seinem Burschen die zweckdienlichen Aufträge erteilte und gleich wieder bei Leopoldine war, die noch immer am Fenster stehend, eben mit einem lebhaften Schwung den Florentinerhut über den Tisch auf das Bett fliegen ließ. Und von diesem Augenblick an schien sie eine andere geworden. Sie strich Willi lachend über den glatten Scheitel, er fasste sie um die Mitte und zog sie neben sich auf das Sofa. Doch als er sie küssen wollte, wandte sie sich heftig ab. Er unterließ weitere Versuche und stellte nun die Frage an sie, wie sie denn eigentlich ihre Abende zu verbringen pflege. Sie sah ihm ernsthaft ins Auge. »Ich habe ja tagsüber so viel zu tun«, sagte sie, »und ich bin ganz froh, wenn ich am Abend meine Ruhe habe und keinen Menschen sehe.« Er gestand ihr, dass er sich von ihren Geschäften eigentlich keinen rechten Begriff zu machen vermöge, und rätselhaft erschien es ihm, dass sie überhaupt in diese Art von Existenz geraten sei. Sie wehrte ab. Von solchen Dingen verstünde er ja doch nichts. Er gab nicht gleich nach, sie solle ihm doch wenigstens etwas von ihrem Lebenslauf erzählen. Nicht alles natürlich, das könne er nicht verlangen, aber er möchte doch so gern ungefähr wissen, was sie erlebt seit dem Tage da... da sie einander zum letzten Mal gesehen. Noch mancherlei wollte sich auf seine Lippen drängen, auch der Name seines Onkels, aber irgendetwas hielt ihn zurück, ihn auszusprechen. Und er fragte sie nur unvermittelt, fast überstürzt, ob sie glücklich sei. Sie blickte vor sich hin. »Ich glaub schon«, erwiderte sie dann leise. »Vor allem bin ich ein freier Mensch«, das habe ich mir immer am meisten gewünscht. Bin von niemandem abhängig. Wie ein Mann. »Das ist aber Gott sei Dank das Einzige«, sagte Willi, »was du von einem Mann an dir hast.« Er rückte näher an sie, wurde zärtlich. Sie ließ ihn gewähren. doch wie zerstreut. Und als draußen die Tür ging, rückte sie rasch von ihm fort, stand auf, nahm die Lampe aus der Ofennische und machte Licht. Josef trat mit dem Essen ein. Leopoldine nahm in Augenschein, was er mitgebracht, nickte zustimmend. »Herr Leutnant müssen einige Erfahrung haben«, bemerkte sie lächelnd. Dann deckte sie gemeinsam mit Josef den Tisch, gestattete nicht, dass Willi mit Hand anlegte. Er blieb auf dem Sofa sitzen. »Wie ein Pascha«, bemerkte er und rauchte eine Zigarette. Als alles in Ordnung war und das Vorgericht auf dem Tische stand, wurde Josef für heute entlassen. Ehe er ging, drückte ihm Leopoldine ein so reichliches Trinkgeld in die Hand, dass er vor Staunen fassungslos war und ehrerbietig salutierte wie vor einem General. »Dein Wohl«, sagte Willi und stieß mit Leopoldine an. Beide leerten ihre Gläser, sie stellte das ihre klirrend hin und presste ihre Lippen heftig an Willis Mund. Als er nun stürmischer wurde, schob sie ihn von sich fort, bemerkte, »zuerst wird soupiert«, und wechselte die Teller. Sie aß, wie gesunde Geschöpfe zu essen pflegen, die ihr Tagwerk vollbracht haben und es sich nach getaner Arbeit gut schmecken lassen. Aß mit weißen, kraftvollen Zähnen, dabei doch recht fein und manierlich, in der Art von Damen, die immerhin schon manchmal in vornehmen Restaurants mit feinen Herren soupiert haben. Die Weinflasche war bald geleert, und es traf sich gut, dass der Herr Leutnant sich rechtzeitig erinnerte, eine halbe Flasche französischen Cognac, weiß Gott von welcher Gelegenheit her, im Schrank stehen zu haben. Nach dem zweiten Glas schien Leopoldine ein wenig schläfrig zu werden. Sie lehnte sich in die Ecke des Divans zurück, und als Willi sich über ihre Stirn beugte, ihre Augen, ihre Lippen, ihren Hals küsste, flüsterte sie hingegeben, schon wie aus einem Traum, seinen Namen. Als Willi erwachte, dämmerte es, und kühle Morgenluft wehte durch das Fenster herein. Leopoldine aber stand mitten im Zimmer, völlig angekleidet, den Florentinerhut auf der Frisur, den Schirm in der Hand. »Herrgott, muss ich fest geschlafen haben«, war Willis erster Gedanke, und sein zweiter: »Wo ist das Geld?« Da stand sie, mit Hut und Schirm, offenbar bereit, in der nächsten Sekunde den Raum zu verlassen. Sie nickte dem Erwachenden einen Morgengruß zu. Da streckte er, wie sehnsüchtig, die Arme nach ihr aus. Sie trat näher, setzte sich zu ihm aufs Bett mit freundlicher, aber ernster Stirn. Und als er die Arme um sie schlingen, sie an sich ziehen wollte, deutete sie auf ihren Hut, auf ihren Schirm, den sie fast wie eine Waffe in der Hand hielt, schüttelte den Kopf, keine Dummheiten mehr, und versuchte sich zu erheben. Er ließ es nicht zu. »Du willst doch nicht gehen?« fragte er mit umflorter Stimme. »Gewiss will ich«, sagte sie und strich ihm schwesterlich übers Haar. »Ein paar Stunden möchte ich mich ordentlich ausruhen, um 9 habe ich eine wichtige Konferenz.« Es ging ihm durch den Sinn, dass dies vielleicht eine Konferenz, wie das Wort klang, in seiner Angelegenheit sein könne. Die Beratung mit dem Advokaten, zu der sie gestern offenbar keine Zeit mehr gefunden, und in seiner Ungeduld fragte er sie geradezu: »Eine Besprechung mit deinem Anwalt?« »Nein«, erwiderte sie unbefangen, »ich erwarte einen Geschäftsfreund aus Prag.« Sie beugte sich zu ihm herab, strich ihm den kleinen Schnurrbart von den Lippen zurück, küsste ihn flüchtig, flüsterte »Adieu« und erhob sich. In der nächsten Sekunde konnte sie bei der Tür draußen sein. Willi stand das Herz still. Sie wollte fort? So wollte sie fort? Doch eine neue Hoffnung wachte in ihm auf. Vielleicht hatte sie aus Diskretion gewissermaßen das Geld unbemerkt irgendwo hingelegt. Ängstlich, unruhig irrte sein Blick im Zimmer hin und her, über den Tisch zur Nische des Ofens. Oder hatte sie es vielleicht, während er schlief, unter die Kissen verborgen? Unwillkürlich griff er hin. Nichts. Oder in sein Portemonnaie gesteckt, das neben seiner Taschenuhr lag? Wenn er nur nachsehen könnte. Und zugleich fühlte, wusste, sah er, wie sie immer seinem Blick, seinen Bewegungen gefolgt war, mit Spott, wenn nicht gar mit Schadenfreude. Den Bruchteil einer Sekunde nur traf sein Blick sich mit dem ihren. Er wandte den seinen ab, wie ertappt. Da war sie auch schon an der Tür und hatte die Klinke in der Hand. Er wollte ihren Namen rufen. Seine Stimme versagte, wie unter einem Alpdruck. Wollte aus dem Bett springen, zu ihr hinstürzen, sie zurückhalten. Ja, er fühlte sich bereit, ihr über die Treppe nachzulaufen, im Hemd. Gerade so. Er sah das Bild vor sich, wie er in einem Provinzbordell vor vielen Jahren einmal eine Dirne einem Herrn hatte nachlaufen sehen, der ihr den Liebeslohn schuldig geblieben war.
Maria Becker las aus »Spiel im Morgengrauen« von Arthur Schnitzler. Technik Hans-Peter Strub, Regie Edith Schönberger, Produktion Schweizer Radio DRS 1982, Redaktion Claude-Pierre Salmoni. In der nächsten und letzten Folge geht es, so viel sei schon verraten, nicht nur mit Arthur Schnitzlers Novelle zu Ende. Diese Lesung können Sie im Internet nachhören oder als Podcast abonnieren unter drs2.ch.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.